Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin.
Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast, einer bayerisch-tirolerischen Koproduktion. Mein Name ist Dr. Carlo Hasnerl. Ich bin Facharzt für plastische Chirurgie in Innsbruck und sitze derzeit in München. Und mir gegenüber sitzt Astrid Tomczak. Hallo Astrid.
Hallo Carlo. Schön, dass wir uns heute gegenüber sitzen. Also jetzt bist du ja schon das zweite Mal innerhalb von 14 Tagen in München. Ich glaube, wir arbeiten an der Stadtbürgerschaft.
Lass mal die Kirche im Dorf, ja, weil, naja Gott, okay. Ihr habt ja gerade Wahlen gehabt, oder? Puh. Ich schwenke um, ja. Ihr habt ein bisschen in einer österreichischen Zeitschrift, die jetzt wirklich keine große Bedeutung hat, in meinen Augen geblättert. Aber was ist mir wieder mal aufgefallen? Die 5 Beauty-Trends.
Wow, und was für Trends gibt's in der Beauty?
Okay, gehen wir es einmal der Reihe nach durch. Nummer 1, der Bullhorn-Lift.
Da klingelt doch was, oder? Hatten wir denn nicht mal einen Podcast zum Bullhorn-Lift?
Haben wir einen gemacht, gemeinsam? Okay. Also jedenfalls, ich habe das damals sicher schon erwähnt, das ist eine uralte Technik, die ich kenne, solange ich in der plastischen Chirurgie tätig bin, und das ist jetzt über 30 Jahre. Dass das jetzt als Beauty-Trend unter den Top-Beauty-Trends drinnen ist, überrascht mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil es hat immer Indikationen dafür gegeben, aber es ist jetzt nicht sozusagen der Stein der Weisen. Also es ist eine gute Geschichte, ein relativ überschaubarer Eingriff, aber man muss die Indikationen relativ eng stellen.
Ich glaube, warum, also eine kleine Erklärung, warum es vielleicht auf Nummer 1 gelandet ist, dass es wieder häufiger besprochen wird. Also es ist jetzt nicht das erste Magazin sozusagen, in dem ich es, oder jetzt hast es du entdeckt, aber in dem ich es gelesen habe. Es ist so alter Wein in neuen Schläuchen, oder wir holen raus, was wir eigentlich schon immer konnten, und genau, und besprechen es neu.
Ja, so kommt mir das auch vor. Jedenfalls, ich meine, es ist eine gute Geschichte. Ich mache das total gern. Es hebt ein bisschen die Oberlippe an, und gerade wenn der Abstand zwischen dem Naseneingang und der Oberlippe relativ lang ist, dann ist das eine absolute Indikation, also ist wirklich eine Lösung. Man nimmt, Bullhorn heißt es übrigens deshalb, weil die Form des Hautstückes, das man entfernt, so einem Horn von einem amerikanischen Bullen quasi entspricht. Und also im Grunde genommen schneidet man da ein Streifel Haut raus, und wenn man das zusammennäht, dann zieht es einem die Oberlippe ein bisschen nach oben. Das ist alles. Stolzen Preis haben die da angegeben. Bei mir ist es günstig, aber wir machen ja keine Werbung, oder?
Nein, die machen wir nicht. Wir analysieren und Punkt.
Punkt. Naja, auf jeden Fall spannend, dass das da wieder aufpoppt. Also es ist, wie du richtig gesagt hast, alter Wein in neuen Schläuchen. Ja. Dann haben wir ein Nummer 2. Haben wir auch schon besprochen, Buccal Fat Removal. Also wir sind schneller als die Zeitung, eindeutig.
Der Vorteil der digitalen Medien, glaube ich. Bis die es gedruckt haben, haben wir schon veröffentlicht. Aber ja, das haben wir ja damals sehr kritisch beleuchtet, wann das Sinn macht, ob es Sinn macht, genau.
Da bin ich absolut dabei. Also ich finde auch, dass das höchst kritisch ist. Man sieht auch da die Ergebnisse, zwei Models oder Promis, die Megan Fox und die Bella Hadid, mit diesen stark eingezogenen Wangen. Ich möchte nicht wissen, wie die ausschauen, wenn die 20, 30 Jahre älter sind. Dann schauen sie aus wie kurz vorm Verhungern. Jedenfalls sicher nicht was als Trend wirklich erwähnenswert ist. Im Gegenteil, ich finde, das ist weit übers Ziel hinausgeschossen. Es gibt also, das habe ich auch erzählt, wenn jetzt jemand ein kreisrundes Gesicht hat und wirklich so richtige dicke Backen, dann kann man mal drüber diskutieren. Aber da gibt es meiner Ansicht nach schonendere Varianten, die auch zum Erfolg führen. Also dieser Buccal Fat Removal ist in meinen Augen echt seltenst wirklich indiziert. Okay, dann gehen wir zu Trend Nummer 3. Less is more. Ja? Steht da, also weniger ist mehr. Und da geht es eben darum, dass die üppigeren Kurven wieder gefragt sind, dass der Po immer größer wird und die Hüften immer breiter werden und so. Also der Trend ist sehr einseitig und ich hätte mich eigentlich gefreut, wenn man das Ganze sozusagen runterbricht auf ein normales Maß und sagt, okay, Kim Kardashian hat sich jetzt um ihren Po gekümmert, also werden wir das auch tun. Weil mir tut's richtig leid, dass das eigentlich so in meinem Umfeld oder in Zentraleuropa vielleicht die Gesäßaugmentation, also die Po-Vergrößerung oder Po-Straffung immer noch sehr stiefmütterlich behandelt wird. Wenn ich mir vorstelle, im Verhältnis, wie viel Brustvergrößerungen gemacht werden, ist eigentlich der Gesäß Lift oder die Gesäßformung an und für sich da wirklich stiefmütterlich behandelt. Und das hätte ich mir gehofft, dass das mit Kardashian und Co. ein bisschen ins Gerede kommt. Aber ich kann dem Trend absolut nicht folgen. Also das ist in meiner Praxis auf jeden Fall kein Trend.
Ja, also zum Thema Po ist es ja sehr erstaunlich, weil es gibt ja, sag ich mal, ein Klientel, das diesen extremen Po, also wo ich sage, da kann man Tasse Kaffee drauf abstellen, für sich möchte. Also das ist ja eigentlich diese Extreme, das ist ja nicht das, was die plastische Chirurgie eigentlich möchte. Es geht ja immer um Formung, Harmonisierung, vielleicht Ausgleich von Defiziten, aber nicht dieses diese Überkorrektur, sage ich jetzt mal, wie 4 ml Hyaluronsäure in der Lippe. Also das ist ja nicht das, was man sich da eigentlich vorstellt. Und mir hätte es gefallen, sage ich mal, wenn man das mal ins rechte Licht eben gerückt hätte, wie du es schon gesagt hast, und einfach mal klar gezeigt hätte, das sind die Patienten, die profitieren von sowas und die wissen das vielleicht gar nicht, dass es diese Möglichkeiten gibt. Also wenn jemand eben zum Beispiel überhaupt kein Po hat, also das einfach sehr, sehr flach alles ist und sich da mehr weibliche Formen wünscht und nicht eben, ja, dieses extreme Ja oder Nein, das ist nicht digital. Also es muss zum Patienten passen. Und das fehlt mir eigentlich immer bei solchen Geschichten.
Na gut, die Promis müssen immer ein bisschen, um ins Gerede zu kommen, natürlich das Ganze ein bisschen auf die Spitze treiben. Und wie ich ja auch gesagt habe, ich hätte gern mir gewünscht, dass es in einer abgespeckten und realistischen Version ein bisschen rüberschwappt und die Nachfrage größer wird. Aber das kann ich ehrlich gesagt nicht wirklich behaupten. Ich finde, gute Form, sowohl bei der Brust als auch beim Gesäß, um quasi eine Figur zu harmonisieren, das gehört irgendwie zusammen und dementsprechend sollte man eben auch da darüber Bescheid wissen. Aber wenn natürlich dann jeder nur an die Kardashian denkt, wenn es eine Po-Vergrößerung gibt, dann ist der Schuss eher nach hinten losgegangen. Naja, wie auch immer, wir haben noch was. Nummer 4, Foxy Eyes. Also, dass das ein neuer Trend ist, das schwirrt jetzt schon seit Jahren quasi im Vokabular meiner Patientinnen und den Kollegen herum. Geht halt einfach um eine nach außen oben Stellung des seitlichen Augenwinkels, also da praktisch, früher hat man auch Katzenaugen dazu gesagt, jetzt sagt man halt Fox Eyes oder Fox, wie man es auch immer nennen will. Da gibt's natürlich ein paar Methoden, das zu machen, wenn man das unbedingt will. Auch da, die sind relativ harmlos. Also da kann man sicher mitmachen, wenn das so gewünscht wird, aber das steht ja auch nicht jedem. Also es gibt einfach schöne Augen, die sind eher rund und da wäre eigentlich das Verändern mit dem Fox, also im Sinne der Foxy Eyes, dann eher eine traurige Angelegenheit. Also es ist eben ganz individuell und als Trend absolutes No-Go, ja, sondern ganz individuell für jeden zu beurteilen im Prinzip.
Wir haben ja noch einen Trend Nummer 5, aber bevor wir darauf eingehen, wenn ich Foxy Eyes höre, dann fallen mir immer die Russian Lips ein. Also das ist für mich so, das war so eine Welle, die vor allem so durch Instagram geschwappt ist. Und mein persönlicher Geschmack ist es nicht. So diese übervollen Lippen und dieses flache, diese Kante, die man da extra noch spritzt. Aber ich denke, es ist eben, was es ist. Es ist ein Trend, das spricht eine bestimmte Klientel an. Und ich finde es halt immer wichtig zu überlegen, okay, will ich da jetzt für ein halbes Jahr, ein Jahr oder für immer so ausschauen? Passt das überhaupt zu mir? Nur damit ich da sozusagen im Trend liege. Das ist ja das, was du auch gesagt hast, es steht halt nicht jedem. Und was beim einen vielleicht attraktiv und sexy ist, ist beim anderen einfach nur unpassend. Und ja, da finde ich halt auch, da ist eine gute Beratung das A und O, aber natürlich auch das Einsehen vom Patienten, ja, dass er sich beraten lässt.
Ja, ich habe auch bei den Russian Lips, das ist ja auch so ein Begriff, den man ziemlich dehnen kann. Sind es jetzt nur einfach übervolle Lippen oder ist es da, für mich ist es auch quasi, müsste es so sein, dass bei geschlossenem Mund eine ganz leicht kleine Lücke in der Mitte ist. Ja, also quasi, dass die Lippen, wenn man entspannt den Mund schließt, sich gar nicht mehr ganz schließen, sondern in der Mitte so eine kleine Lücke ist, das kann einem gefallen oder nicht. So what? Ja, es soll eine schöne Lippe kann ruhig ein bisschen Volumen haben und kann auch ein bisschen eine schöne Form haben. Es muss ja nicht unbedingt in dieses Extrem gedreht werden. Russian Lips gehört, da bin ich ganz deiner Meinung, eben so zu dem Trend Foxy Eyes, der einfach ja schon viele Jahre alt ist. Da haben sie sich also wirklich, wirklich nichts Neues einfallen lassen. Ja, dann haben wir noch die Nummer 5 da in diesem spannenden Journal. Entschuldigung, ich sage nicht, wie die Zeitung heißt. Und da geht es um einen sogenannten Deep Plane Facelift. Und was mich schockiert hat, ist, sie schreiben so irgendwie, dass das Skalpell rehabilitiert ist und dass nicht mehr nur an der Haut, einfach an der Haut gezogen wird. Entschuldigung, es wird seit sicher 30 Jahren nicht mehr nur an der Haut gezogen, sondern ein Facelift ist seit über 30 Jahren immer in mehreren Ebenen und wir wissen alle, die Haut ist mit Abstand der schlechteste Partner, was ein dauerhaftes Ergebnis angeht, weil die ist einfach viel zu elastisch. Das heißt, wenn man jetzt an der Haut zieht, kriegt man vielleicht eine Fratze oder eine Beeinträchtigung der Mimik, aber sicher kein seriöses, schönes, langfristiges Ergebnis. Also da haben sie sich echt nicht ausgezeichnet, weil an der Haut sieht kein Mensch. Also wenn das einer tut, dann ist es, kein plastischer Chirurg, den ich kenne, macht das. Ja, das ist jedem klar, dass eben ein Facelift immer in mehreren Ebenen aufgebaut werden muss. Und die wichtigste Ebene ist eben die tiefer liegende unter der Haut. Die ist recht straff und stabil und an der kann man eine gewisse Spannung aufbauen, ohne dass man gleichzeitig irgendwas verzieht und die Mimik stört und so. Also das als Trend zu bezeichnen. Was ich schon schön finde, ist natürlich, wenn man sagt, das Skalpell ist rehabilitiert. Bei mir war das immer rehabilitiert, weil ich meine, das ist einfach die Alternativen mit den minimalinvasiven Dingen, sei es Unterspritzung, sei es Laser, sei es Stimulatoren oder Fäden, die sind wichtig und die gehören genauso zum Portfolio dazu und die sind in keinster Weise der Ersatz für einen Facelift. Es ist entweder ein Übergang oder, wie soll man sagen, dann ein Touch-up nach Facelift. Da finde ich, hat es absolut seine Berechtigung. Aber als Ersatz für den Facelift gilt das alles nicht. Also im Grunde genommen ist es kein Trend, sondern eine Ergänzung. Es ist irgendwie so der wichtigste Eingriff in meinen Augen in der ästhetischen Chirurgie, weil er am rekonstruktivsten ist. Er ist am meisten wiederherstellend. Es wird beim Facelift das, was sich über die Jahre verändert hat, einfach wieder dorthin gebracht, wo es einmal war. Mit nichts anderem kann man das so optimal durchführen, wie bei einem global gesprochen Facelift, wobei in meinen Augen, oh, jetzt rede ich mir in Rage, jetzt bin ich voll in Fahrt, in meinen Augen den Facelift, der eigentlich nicht mehr gibt, sondern das ist eine Kombination aus verschiedenen Techniken, die ganz individuell für jeden Patienten angepasst wird. Das heißt, wenn jemand eher im oberen Gesichtsbereich die Problematik hat, also abgesunkene Augenbrauen oder dass das Mittelgesicht abgerutscht ist oder Volumen fehlt, dann wird man da keinen Hautschnitt brauchen, keinen großen, sondern da macht man das endoskopisch. Wenn es im Hals- und der Kieferrandbereich ist, dann wird man einfach Haut reduzieren müssen, dann braucht man einen größeren Schnitt. Man kann die Dinge kombinieren, man kann das für sich allein machen, man kann es mit Volumenzugabe kombinieren. Es ist eben so ein Mix, also es gibt den Facelift in meinen Augen gar nicht. Ob deepplane oder oberflächlich, das spielt da überhaupt keine Rolle. Es muss einfach für jeden Patienten individuell zusammengestellt werden. Und hier muss einfach wirklich darauf geachtet werden, dass das ein natürliches, langfristiges Ergebnis gibt, wo sich der Patient einfach wiedererkennt und wo er sich einfach im Grunde genommen, wie es immer so schön heißt, in seiner Haut wohlfühlt.
So, lieber Carlo, jetzt kühle ich dich ein bisschen ab. weil was mir fehlt bei diesen Trends, sind eigentlich so die echten Trends, die ich zumindest im Markt beobachte oder die wir ja auch schon oft diskutiert haben. Und ein großer Trend ist für mich, dass man viele Methoden miteinander kombiniert. Also ich erinnere mich, als ich 2006 in der ästhetischen Medizin gestartet bin, und war ich natürlich eher fokussiert auf den minimalinvasiven Bereich. Also Fäden war da noch kein Thema, aber Filler vor allen Dingen. Und das war schon so ein bisschen der Anspruch, dass man mit dem Filler ja so ziemlich alles machen kann. Also bis auf das, was Botulinumtoxin kann. Aber sonst kann man eigentlich fast alles damit richten, minimalinvasiv. Und ich finde, da tun sich jetzt ganz neue Möglichkeiten auf, auch dadurch, dass wir eben neue Materialien haben, wie zum Beispiel die Kollagenstimulatoren, die Fäden, die ja eine Renaissance erleben, Zugfäden wie auch Gewebestimulationsfäden, Peelings in allen Tiefen und Varianten, die Filler natürlich nach wie vor, die Hyaluronsäure des Botox und dieses ganze ja Arsenal sozusagen, diese Toolbox, die heute zur Verfügung steht. Ich glaube, wenn die gut kombiniert wird, dann kann man sehr, sehr viel erreichen und vielleicht auch ein Facelift, in welcher Form auch immer, hinausziehen oder hinauszögern. Und das ist für mich ein Trend, dass man heute also wirklich so viele Maßnahmen kombinieren, vereinen, in Behandlungsplänen fixieren kann und damit ja ganz, ganz viele Alterungserscheinungen, sei es jetzt an der Hautoberfläche, sei es im Fettgewebe, sei es Volumensverschiebungen, Defizite, wie auch immer, dass man die großartig behandeln kann. Und der Trend fehlt mir.
Ja, Kombinationen sind sicher das A und O. Das gilt sowohl im chirurgischen als auch im ästhetisch-medizinischen Bereich. Wobei du richtig sagst, warum nicht auch sowas kombinieren? Und natürlich wird jemand, der sich vor was ist, 6-7 Jahren einen Facelift unterzogen hat und das Gefühl hat, jetzt hat die Haut einfach wieder ein bisschen weniger Volumen oder im Halsbereich wird es wieder ein bisschen locker, aber eigentlich Operation ist jetzt echt noch nicht auf Thema, weil das ist noch nicht so lang her. Das kann ich nur bestätigen und nachvollziehen und da setzt man natürlich konservative Maßnahmen ein, semi-konservativ oder minimalinvasiv, wie es so schön heißt. Und auch in Kombination, überhaupt keine Frage, mal ein Laser zu einer Operation dazu oder ein Filler oder eben Eigenfett zum Beispiel in Kombination, das kommt bei mir beim Facelift immer zum Einsatz, einerseits als Volumenspender, andererseits als zur Verbesserung der Wundheilung, weil ja dort Wachstumsfaktoren drinnen sind. Also die Kombination macht's und wir haben ja diese ganzen Möglichkeiten, warum nützt man sie dann nicht? Also es ist ja auch ein Unsinn, wenn jetzt zum Beispiel ein konservativer, ästhetischer Mediziner sagt, ich erspare euch in Laser, in Facelift oder noch schlimmer die Kosmetik sagt, spart euch den Facelift, nehmt unsere Creme. Was soll das? Es geht völlig an der Logik vorbei. Weil wenn die Haut einmal hängt und wenn das Unterhautgewebe nachgegeben hat, dann wird eine Creme nichts mehr helfen. Und auf der anderen Seite, ohne der entsprechenden Pflege, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gepredigt, glaube ich, in dem Podcast, aber ich sag's trotzdem gern wieder, ohne der entsprechenden Pflege wird halt einfach ein postoperatives Ergebnis nicht so lang halten. Also es ist ein Zusammenspiel aus den ganzen Möglichkeiten. Und deswegen verstehen wir uns ja auch so gut. Ja, du bist da auf der konservativeren Seite und minimalinvasiven Seite und ich mache eben das Operative mit dem kleinen bösen Vorteil, dass ich natürlich das Minimalinvasive auch mache. Aber trotzdem von der Idee her sind wir uns völlig einig, dass die Kombination einfach das Geheimnis ist. Und das ist kein Trend, sondern das ist einfach eine logische Folge aus den Entwicklungen in den verschiedenen Sparten. Und da bin ich natürlich ganz glücklich, dass ich ja sehr viele Workshops und Kurse mache für minimalinvasive Behandlungen. Und auf der anderen Seite eben als plastischer Chirurg eben operativ auch tätig bin. Das ist sicher ein unschätzbarer Vorteil.
Ich möchte da gern noch was ergänzen dazu. Das ist ganz interessant. Ich glaube, es war die chirurgische Gesellschaft der Plastik, also es war die plastisch-chirurgische Gesellschaft in den USA. Die machen ja immer so Umfragen. Und die haben mal eine Umfrage gestartet vor ein paar Jahren. Und da ging es darum, wer was wie viel kombiniert in einer Behandlung oder Behandlungspläne macht. Und da war tatsächlich Europa ganz hinten dran. Also was da in einer Behandlung kombiniert wurde, waren maximal 2 Methoden. Also zum Beispiel Klassiker, Botox und Filler. Dagegen, wenn man nach Asien schaut oder eben nach USA, dann sind es 3 oder 4 Methoden, die in einer Behandlung kombiniert werden, um eben zu einem optimalen Ergebnis zu kommen. Und jetzt glaube ich eben, und deshalb widerspreche ich dir da ein kleines bisschen, ist es sozusagen ein Trend, weil ich glaube, es ist in Europa angekommen. Ich höre das immer mehr eben auf Kongressen und so weiter, dass in einer Behandlung wird die Fettwegspritze gemacht, werden Fäden gelegt, wird noch ein bisschen mit Filler gemacht, wird vielleicht auch vorneweg ein Peeling gemacht. Also diese Dinge, dass man sozusagen wirklich ein Paket an einem Tag abarbeitet, an einem Patienten, kann man jetzt wieder diskutieren, ob das schlau ist oder nicht. Das ist für mich dieser Trend. Das hat man, glaube ich, also zumindest nach meinem Wissen, vor 10, 15 Jahren noch nicht so gemacht. Oder eben nur in diesem kleinen Umfang mit so dieser Klassik-Kombination, sage ich jetzt mal. Ja.
Da muss
ich
jetzt die Europäer ein bisschen in Schutz nehmen. Und zwar glaube ich, dass das schon auch sehr viel mit der Bereitschaft der amerikanischen Bevölkerung, wenn man die jetzt herauspickt, zusammenhängt, zu investieren in die eigene Ästhetik. Und in Europa ist halt, da wird halt doch jeder Cent umgedreht. Und dann sagt man, ja, aber jetzt lass ich mir schon die Operation machen, jetzt soll ich noch den Filler zahlen oder das Billing dazu nehmen. Das erfordert schon viel Überzeugungsarbeit, also nämlich auch um diesen Nimbus dann nicht herauf zu beschwören, dass man eigentlich in erster Linie abcashen will. Da geht's, um das geht's überhaupt nicht, sondern man will ein gesamtheitliches, gutes Ergebnis. Und dazu gehört nun einmal die Behandlung in verschiedenen Ebenen. Also wir sind uns da völlig einig. Ich gebe dir recht, es ist dann vielleicht doch ein Trend, wenn das Bewusstsein dafür geschaffen worden ist. Nur die Voraussetzungen gibt es schon lange. Und der Wunsch, das auch so zu machen, ist auch da. Es fehlt vielleicht einfach ein bisschen auch der Mut, das der Patientin oder dem Patienten anzubieten, weil man eben Angst davor hat, dann den Patienten zu vergraulen, weil er sich denkt, jetzt zahle ich für die Operation schon so viel und jetzt kommt nur das und das und das und das dazu. Und deswegen glaube ich, ist da diese Kluft zwischen der USA und Europa, das sehe ich schon ein bisschen differenziert. Aber ich gebe dir recht, ich meine, das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn du dann sozusagen aus dem Vollen schöpfen kannst, dann hast du wesentlich bessere Karten, als wenn du dich auf einige wenige Kombinationen konzentrieren musst.
Genau, und was für mich auch fehlt in dieser Auflistung der Trends, ist einfach diese Möglichkeit heute, also oder diese verbesserte Möglichkeit eben durch neue Füllmaterialien, wirklich die körpereigene Regeneration oder die hauteigene Regeneration anzukurbeln. Also es gab ja 2007 so einen Riesenaufschrei sozusagen. Es ging ja durch alle Gazetten, als man das erste Mal gehört hat von, es war ein amerikanischer Forscher, Wang und seine Kollegen, dass Hyaluronsäure eben Kollagen stimuliert tatsächlich bei mehrmaliger Anwendung. Und das ist ja aber eigentlich erst nur der Anfang von der Geschichte. Dann ging das ja weiter, dass man das PHP, also das Eigenblut, für die Hautregeneration entdeckt hat, was man ja lange in der klassischen Medizin eingesetzt hat. Und dann kamen die Fäden wieder, die ja auch Kollagen stimulieren durch die Polymilchsäure oder Polycarbolacton oder Mischungen draus. Ja, und jetzt haben wir auch da eine ganze Toolbox und das finde ich schon spannend. Also von Aminosäuren eben über Polymilchsäure zum Spritzen, Polycarbolacton zum Spritzen. Und das war, glaube ich, vor 10 Jahren undenkbar, dass man, also da waren eigentlich diese Füllstoffe nicht so richtig beliebt. Ich drück's mal vorsichtig aus. Oder wie ist deine Meinung?
Füllstoffe ist jetzt da, hast nicht so gemeint, weil es sind ja keine Filler in den meisten Fällen. Es sind Stimulatoren, ja, und da bin ich ganz bei dir. Ich bin völlig begeistert von diesem Trend, der eigentlich auch nicht gerade ganz neu ist. Ich meine, es gibt einen Kollagenstimulator seit den Ende der 90er Jahre, der immer noch wirklich gut in Verwendung ist und funktioniert auch. Also wir sehen auch, also da sind wir schon wieder bei dem alten Wein in den neuen Schläuchen. Aber da finde ich, ist es auch ganz wichtig, dass man das Bewusstsein fördert. Und gerade in einer Zeit, wo ja dann auch immer wieder so Dinge aufpoppen, dass jetzt die Hyaluronsäure vielleicht doch nicht ganz abgebaut wird, sondern länger drinnen bleibt, wie sie im Gewebe interagiert, da kommt, glaube ich, noch einiges auf uns zu. Und dann sind natürlich alternative Materialien absolut sinnvoll. Und überhaupt, wenn sie schon, was sie 20 Jahre im praktisch in der Medizin angewendet werden keine riesen Nebenwirkungen, Reports da sind, dann ist das etwas, was man einfach sich in sein Portfolio aufnehmen sollte. Und da haben wir wirklich eine gute Zeit. Also das ist richtig spannend und macht auch unheimlich viel Spaß. Und wie du auch gesagt hast, mit den Aminosäuren, diese speziellen Kombinationen, das ist etwas, wo man der Haut eigentlich nur Gutes tut. Also da gibt's Gott sei Dank sehr viel, und ob das jetzt, wir können es gerne Trend nennen, weil es einfach sozusagen jetzt konzentriert auftritt, ist Gott sei Dank ist es nicht ganz neu, weil sonst hätte ich immer ein bisschen Schiss davor, dass ich da in irgendwas reinrausche, was sich dann nach ein paar Jahren als die falsche Richtung dann herausstellt. Insofern sind wir da echt gut aufgestellt momentan.
Glaubst du, dass es diese Angst ist, die vielleicht auch manchmal Innovationen ein bisschen bremst? Weil wenn ich an die Polymilchsäure jetzt im Speziellen denke, das war ja lange Jahre so, spiel nicht mit den Schmuddelkindern, gell? Weil man weiß nicht, was passiert. Oder es gab ja dann am Anfang auch durch falsche Verdünnung und falsche Anwendung so das ein oder andere Problem. Ist das was Innovation bremst? Wäre meine erste Frage an den täglichen Anwender. Und die zweite Frage, wie könnte man sozusagen so eine Hürde abbauen? Also was würde dich dann doch überzeugen, sag ich mal, früher auf den Zug aufzuspringen?
Das ist eine Frage, auf die habe ich fast keine Antwort. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ich meine, das mit den Schmuddelkindern, wie du sagst, Polyl-Milchsäure, das war ja ein Anwenderproblem. Also das waren einfach die falschen Konzentrationen, die dann zu Reaktionen im Gewebe geführt haben. Und wie man das dann begonnen hat, immer mehr zu verdünnen, sind eigentlich die positiven Eigenschaften übrig geblieben und die Komplikationen immer weniger geworden. Inzwischen ist man ja da ganz großzügig mit hochverdünnten Polyl-Milchsäurepulver, und das funktioniert einfach wunderbar. Da bin ich eigentlich, ich bin einfach total glücklich, weil ich meine, es gibt natürlich Studien, ja, und das Wichtigste sind wissenschaftliche Arbeiten mit Vergleichsstudien, also wo man also wirklich eine Patientengruppe damit behandelt oder eine andere Patientengruppe zum Beispiel mit einem Placebo behandelt. Das haben wir vor kurzem gerade in einer Folge auch besprochen, und das gibt einem ein gewisses Gefühl der Sicherheit, aber Churchill hat schon gesagt, ja, die einzige Statistik, der ich glaube, ist die, die ich selber gefälscht habe. Und so ganz gefeit sind wir da in der Medizin leider auch nicht. Also es gibt auch da immer wieder gut gesponserte wissenschaftliche Arbeiten, die als gesponsert nicht oder kaum zu erkennen sind und wo man dann unter Umständen mit einem Gefühl der Sicherheit dem nachgeht und dann merkt, obla, das war doch der falsche Weg. Ein gewisses Restrisiko bleibt. Den Markt zu beobachten, hat sich in meinen Augen immer noch am besten bewährt, dass man einfach mal das Produkt der Zeitl arbeiten lässt und dann schaut, was kommt und auch mit Leuten redet, die da eben so wie du zum Beispiel viel Hintergrunderfahrung haben oder sie sehr, sehr belesen sind, was eben gerade so Pharmarecht und so angeht und dann auch sagen, ja, schau mal, die Studie schaut gut aus, aber so ganz ohne äußeren Einfluss ist sie dann auch nicht passiert. Oder schau, da gibt's ja überhaupt keine Vergleichsmöglichkeit. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit wenn die Kosmetikfirmen von dermatologisch getestet reden oder wissenschaftlich überprüft, ja, was soll das heißen, ja, dass ein Hautarzt einmal draufgeschaut hat, das sagt gar nichts aus, ja, es sagt überhaupt nichts aus und klingt aber wahnsinnig wissenschaftlich. Und das sind so Dinge, das gibt's in der Medizin genauso. Und ganz ehrlich, da sind wir auch nicht gefeit davon, weil wir wollen ja das Beste für unsere Patienten und wir wollen ja auch Neues verwenden und zeigen, dass wir einfach uns weiterentwickeln. Aber da kann man eben auch einmal aufs falsche Pferd setzen. Und das ist halt das Risiko dabei. Ehrlich gesagt, ich habe kein Patentrezept. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich, wenn jetzt ein neues Produkt kommt und die Arbeit mir vorgelegt wird, dann fühle ich mich wohl und dann setze ich das gleich oder früher ein. Bei mir hat sich einfach über die Jahrzehnte sozusagen das Abwarten als immer noch die beste, wie soll man, Sicherheitsfaktorerstellung herausgestellt.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Also man will ja auch nicht Patienten als Versuchskaninchen sozusagen einsetzen, ja, wenn eben ein Produkt ganz, ganz neu ist. Aber das ist ja das vielleicht, wo uns jetzt das Pharmarecht, das du gerade erwähnt hast, ein bisschen mehr unterstützen wird in Zukunft durch die neue Medizinprodukteverordnung. Das ging ja auch so durch alle Medien. Das haben wir unsere Zuhörerinnen vielleicht auch mitgekriegt eben, dass es jetzt ein europäisches Medizinprodukterecht gibt, das auch also sehr an das Arzneimittelrecht angelehnt ist. Das heißt, es müssen viel mehr klinische Daten gebracht werden, bevor ein Produkt überhaupt auf den Markt kommen darf, auch in einer gewissen Qualität. Also da ist Deutschland mit seiner Rechtsprechung, glaube ich, ganz weit vorn dabei. Kann man kritisieren, denn es ist so, dass zum Thema Glykolyse gab es ja hier eine Reihe von Gerichtsverfahren, also 7 an der Zahl, die alle bei Obergerichten gelandet sind. Also das ist sozusagen die deutsche Gerichtsbarkeit, das kennt ihr vielleicht auch, da gibt es halt das Amts- oder Amtsgericht oder das Verwaltungsgericht, dann gibt es das Oberverwaltungsgericht oder das Landgericht und drüber ist halt dann der BGH oder das Bundesverwaltungsgericht, also die obersten Gerichte. Und wir waren also immer in der mittleren Ebene. Das heißt, es hat schon eine Aussagekraft, weil Gerichtsurteile eigentlich immer nur zwischen den Parteien gelten. Aber sobald die Großkopferten entscheiden, weiß man, was es geschlagen hat. Und warum hole ich so aus? Ganz einfach. Da war es ja so, die Kryolipolyse, ein tolles Verfahren, hat sich ja auch bewährt zur Fettreduktion ohne OP. Kälte führt dazu, dass die Fettzellen sozusagen in den freiwilligen Zelltod gehen und dann halt über die Zeit abgebaut werden und dann hat man wunderbar an der behandelten Stelle eine Reduktion. Und die Firma, die das Produkt damals als erstes auf den Markt gebracht hat, die hat also mit bestimmten Claims gearbeitet und diese Claims sind in Deutschland alle durchgefallen. Das heißt, alle Ärzte, die damit geworben haben, die sind abgemahnt worden. Da gibt's ja die Wettbewerbsvereine in Deutschland, und die wachen quasi über einen fairen Wettbewerb. Und für Gesundheitsprodukte, und da zählt ja sowas dazu, gilt eben das Heilmittelwerberecht. Und das hat ganz strenge Maßstäbe an das, was man sagen darf. Also das heißt, hinter einer Aussage muss eine valide Studie stehen. Und zu dem damaligen Zeitpunkt, das war so 2011, da war es so, dass die Studienlage auf ganz wenige Anwender nur und ganz wenige Anwendungen gestützt wurde. Und zum Teil waren das auch nur Tierversuche. Und zum Teil waren die Studien mit Investigatoren, also die Studien durchgeführt haben, besetzt, die also Anteile an der Firma hatten. Und das sind genau diese Verschränkungen, die du ja eben gerade erwähnt hast, die ja, die halt einfach schwierig sind. Und wenn man da so ein bisschen dahinter schaut, dann kommt man ins Zweifeln. Und in dem Fall war es jetzt eigentlich sehr schade, dass da viele ins Zweifeln gekommen sind, weil die Methode an sich funktioniert ja. Und jetzt die jetzigen Studien, die es gibt, die weisen das ja auch nach. Aber ja, vor 12 Jahren, wie gesagt, sind da 7 Verfahren abschlägig beschieden worden. Und das hat die Firma und auch die Anwender richtig Geld gekostet. Und so kann im negativen Sinne eine gute Methode durch schlechte Studienlage und falsche Werbung auch in Verruf kommen. Also genau andersrum.
Wir kommen sozusagen zu dem Schluss, wie man es macht, ist falsch. Ja, also über dieses Thema konservative Fettbehandlung, glaube ich, sollten wir eh noch einmal reden. Du hast eben den Begriff Kryolipolyse, also Entfernung von Fett mittels Kälte, schon gesprochen. Es gibt auch das Gegenteilige, aber das sprengt den heutigen Rahmen unseres Podcasts. Ich habe das Gefühl, ich habe geredet wie ein Wasserfall und die Zeit ist trotzdem verflogen. Wir sind eigentlich schon am Ende. Wir wollen euch ja nicht allzu sehr strapazieren, dass ihr uns weiter zuhört. Das Thema ist umfassend und ich bin mir jetzt sicher, es gibt jetzt genug, die aufschreien und sagen, ja halt, da fehlt noch der und der Trend. Schreibt uns doch bitte, erzählt uns, welche Trends ihr festgestellt habt, wo jetzt einfach die viel Aufmerksamkeit erregt wird und was ihr toll findet, und wir werden euch sagen, was wir daran toll finden oder auch nicht. Und das wäre schön, wenn wir da ein bisschen eine Diskussion dann auch hervorrufen könnten. Uns erreicht man am besten über E-Mail podcast@excellentbeauty.com. podcast@excellentbeauty.com ist unsere Hauptkommunikationsplattform. Aber ich glaube, man kann auch auf Spotify, glaube ich, was reinschreiben oder da gibt's ein paar Möglichkeiten. Scheut euch nicht, wir würden uns sehr freuen. Wir belebt unseren Podcast und wir werden auf jeden Fall weitermachen und wünschen euch schöne Zeit und bleibt trendy. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin.